Ein paar von diesen Liedern waren jetzt regelrecht nostalgisch, haben mich an meine Jugend erinnert. Die liegt ja bei mir noch gar nicht so lange zurück. Ne? Also das waren die Lieder meiner Jugendzeit. Hat mich richtig gefreut. Von der Theorie zur Praxis, das ist heute Morgen das Thema. Ihr Christen besitzt ein Dokument, das genug Sprengstoff enthält, um die Gesellschaft in die Luft zu sprengen, die Welt auf den Kopf zu stellen und unserem vom Krieg zerrissenen Planeten Frieden zu bringen. Aber ihr behandelt es, als wäre es nichts als ein Stück Literatur. Das sind Worte von Mahatma Gandhi. Und Mahatma Gandhi war weit davon entfernt, Christ zu sein, aber so spricht der über die Bibel. Es gibt kein Buch auf dieser Welt, das so mächtig ist, das so viel Autorität hat und so viel Kraft hat, dass es diese Welt wirklich verändern kann. Es gibt kein anderes Buch, das so viel Macht hat. Da kannst du Goethe, Schiller, Lessing, kannst du alle vergessen. Die haben Literatur geliefert. Aber die Bibel ist nicht einfach nur Literatur, die Bibel ist das Wort Gottes. Und das verändert alles. Und diese Bibel ist eben nicht irgendein Buch, sondern sie ist das Buch der Christen. Und darum ist es auch das Buch, um das es heute Morgen hier in diesem Gottesdienst geht. Es ist nicht nur ein theoretisches Buch, das uns durchaus viele hilfreiche Tipps gibt, sondern es ist ein Buch, das im Alltag gebraucht werden will und gebraucht werden soll. Und ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes, der steht in Kolosser 3, Vers 16a. Ich habe das überschrieben mit Gottes Wort. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Jeder Christ wird jetzt praktisch zum Wohnraum. Jede Gemeinde wird zum Wohnraum, nämlich zum Wohnraum für das Wort Gottes. Das heißt, wenn du an Gott und Jesus Christus glaubst, dann wünscht sich Gott natürlich auch, dass dieses Buch der Maßstab für dein Leben ist. Wir können uns in Gemeinde über alles Mögliche unterhalten, über Fußball, über Sport, über Politik, über das Wetter, über Urlaub, wir können über alles reden. Aber in den Gemeindestunden, da muss es um das Wort Gottes gehen. Es geht in Gemeinde um das Wort Gottes. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob ich sage, ich lese dieses Wort Gottes in einer Jungscharstunde oder in einem Gottesdienst. Paulus schreibt davon, dass dieses Wort reichlich unter den Christen sein soll. Und ich glaube, das kommt eben auch auf die Veranstaltung drauf an. Wenn ich jetzt eine Kinderstunde habe, da würde ich ja keine Dreiviertelstunde die biblische Geschichte erzählen, weil die Kinder das überhaupt nicht fassen könnten. Das wäre viel zu viel für die. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte man als Pastor auch barmherzig sein und nicht unbedingt meinen, eine Stunde predigen zu müssen, weil ich auch weiß, wie das ist, wenn ich auf der Seite sitze und jemand da vorne spricht und das Wort Amen nicht zu kennen scheint. Deswegen sollte man barmherzig miteinander umgehen. Ja? Das sind alles Sachen, die sind wichtig. Aber es kommt eben auf die Situation drauf an, wo und wie das Wort Gottes verkündigt wird. Wichtig, glaube ich, ist, dass auf lange Sicht gesehen das gesamte Wort Gottes wichtig ist. Und es geht nicht nur um die Lieblingsabschnitte, die jemand vielleicht so hat. Wo eine Gemeinde nicht aus diesem Wort Gottes lebt, wo dieses Wort Gottes in der Gemeinde nicht die Norm ist, nach der sich gehalten wird, an der man sich orientiert, dann kannst du davon ausgehen, dann ist es eine Gemeinde, die steht kurz vorm Niedergang. Diese Gemeinde wird nicht lange existieren. Wenn das Wort Gottes nicht mehr im Mittelpunkt steht, dann kannst du Gemeinde vergessen. Dann braucht es auch keine Gemeinde. Dann kann ich in den Sportverein gehen, weil da geht es um Sport, um welchen Sport auch immer. Da kann ich dann hingehen. Aber in Gemeinde muss es ums Wort Gottes gehen, weil das auch die Kernkompetenz von Gemeinde ist. Und darum sagt Gott durch Mose schon zum Volk Israel Folgendes. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das steht in 5. Mose 6, die Verse 4 bis 9. Und darin wird deutlich, wie wichtig dieses Wort Gottes ist. Es gibt viele Christen, die lesen zum Beispiel morgens immer die Herrnhuter Losung. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Sache. Weil ich glaube, dass Gott auch durch diese Losung zu Menschen spricht. Dass Gott uns durch diese Losung wirklich was zu sagen hat. Das finde ich sehr gut und sehr hilfreich. Ich bin aber auch auf Menschen getroffen, haben diese Losungen wie so eine Art Orakelspruch gebraucht. Das heißt, wenn da irgendwas in der Losung stand von Schwerem, von Krankheit oder gar von Tod, dann haben die sofort Angst und denken, hoffentlich passiert mir heute nichts Schlimmes. Und dann wird dieses Wort Gottes, das mir eigentlich zum Guten gedacht ist, zum Schlechten. Ich darf wissen, mir gilt wirklich die ganze Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 und alles, was dazwischen steht. Das ganze Wort Gottes gilt mir. Und vor allen Dingen, gerade bei den Losungen, da muss ich mir doch im Klaren sein, die lese ja nicht nur ich, die lesen 100.000 andere Menschen an diesem Tag auch. Und das sind vielleicht Menschen, die an diesem Tag heiraten. Und die denken mit Sicherheit nicht an Tod und Sterben, die denken dann, pass mal auf, in ein paar Stunden feiern wir eine riesige Feier. Und das tun sie zu Recht. Diese Losung, das ist nur ein Impuls Gottes. Und manchmal, wenn ich den Kontext dieser Losung lese, dann merke ich schon, ganz so schlimm ist es ja gar nicht. Ich muss jetzt nicht befürchten, dass ich morgen todkrank umfalle. Ich muss aber gestehen, es gibt Punkte, wo ich genauso handle. Nicht bei den Losungen, da komme ich mit klar. Aber zum Beispiel am Jahresende werden ja, abgesehen von der Jahreslosung, kann sich ja jeder immer so ein Losungskärtchen ziehen, so ein Spruchkärtchen. Und das mache ich nie. Das mache ich grundsätzlich nie, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich ganz genau weiß, wie es in meinem Kopf dann abgeht. Ich ziehe mir dieses Kärtchen und fange das an zu lesen. Und das ist vielleicht total allgemein, was da steht, kann für jeden zutreffen. Aber dann geht es in meinem Kopf sofort los. Was bedeutet denn das jetzt für mich? Wird es ein schlimmes Jahr? Werde ich krank sein? Werde ich vielleicht sogar sterben müssen? Ach, du ahnst es nicht. Genauso tickt mein Kopf. Und darum, weil ich weiß, das Wort Gottes gilt mir zum Guten, mache ich das einfach nicht. Und dann erspare ich mir dieses Gedankenkino, was sowieso total nutzlos ist. Ein Problem, das ich auch immer habe, ich habe manche Lieblingstexte aus der Bibel. Und ich bemühe mich bewusst immer darum, gerade diese Texte nicht zu predigen, weil ich sonst immer nur das predigen würde, was mir so am Herzen liegt. Aber da ist vielleicht die Speisung der 5000 oder der verlorene Sohn. Das sind so Texte, die ich einfach mag. Oder alles, was mit Petrus zu tun hat. Ja? Weil in Petrus, da kann ich mich wiederfinden. Der hat manchmal eine große Klappe, der schießt übers Ziel hinaus, der baut Mist. Und trotzdem kommt Jesus mit dem voran und da entdecke ich von mir ganz viel drin. Und deswegen mag ich diese Texte. Und wenn ich diese Texte lese, dann gehe ich natürlich fest davon aus, dass ich ganz genau weiß, was Gott mir durch diese Texte sagen will, weil ich die ja schon so oft gelesen habe. Und ich kenne die ja in- und auswendig. Und ich glaube, euch geht das vielleicht manchmal auch so. Wenn ich so in die Reihen schaue, hier sind Leute, die haben vielleicht schon 70, vielleicht sogar noch mehr Predigten zu Karfreitag gehört. Oder zu Ostern, zu Weihnachten. Manchmal wechselt natürlich das Evangelium, aus dem vorgelesen wird, aber ich brauche euch ja nicht zu sagen, um was geht es denn eigentlich an Karfreitag? Ihr wisst alle, es geht um Leiden und Sterben und was geht es am Pfingsten? Da geht es um Heiligen Geist. Das ist jedem klar und deswegen glaube ich, dass man oft auch diese Texte einfach nur so unterbewusst wahrnimmt, weil man sagt, kenne ich schon, weiß ich genau, was kommt. Mein Großvater, der war gebürtig aus Aachen. Und wenn dem irgendwas bekannt vorkam, dann sagte der grundsätzlich, kenne ich schon, hatten wir schon in Aachen. Und in Aachen, da ist er nach dem Krieg weggezogen. Also von daher gesehen hat er 50 Jahre in Greifenstein gelebt. Kenne ich schon, das hatten wir schon in Aachen. Und vielleicht gibt es da auch so Predigtexte oder Predigten, wo du weißt, kenne ich schon. Hatten wir vielleicht nicht in Aachen, aber irgendwo anders. Das kenne ich schon ewig, ich weiß genau, was du damit sagen willst, Herr. Und genau da liegt das Problem. Da genau liegt das Problem, weil ich glaube, eine wichtige Frage, oder die wir immer stellen sollten, eine Bitte. Herr, was willst du mir eigentlich heute durch dein Wort sagen? Was ist denn heute für mich relevant? Ich glaube nicht, dass das alle Tage dasselbe ist. Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich sein kann, was Gott uns durch sein Wort sagen will. Das kann sehr verschieden sein. Und ich glaube, wir können alle gemeinsam den gleichen Bibeltext lesen und trotzdem wird Gott nicht jedem von uns dasselbe zu diesem Text sagen. Der wird jedem was ganz anderes zu sagen haben. Das wird hier und da vielleicht deckungsgleich sein, aber in der Summe glaube ich, dass Gott ganz individuell zu uns persönlich spricht, weil wir Persönlichkeiten sind, die eigene Persönlichkeiten sind und Gott hat nicht jedem das Gleiche zu sagen. Und mit diesem und aus diesem Wort lebt die Gemeinde. Mit diesem Wort lehrt sich die Gemeinde, mit diesem Wort ermahnt sich die Gemeinde. Und je mehr wir von diesem Wort kennen, je mehr wir davon verinnerlicht haben, desto besser für unser Leben, weil wir dann umso besser wissen, was Gott uns zu sagen hat. Und das geschieht auf der einen Seite natürlich durch die Predigt am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Manchmal werden wir gelehrt, manchmal werden wir auch ermahnt, das heißt, der Sinn wird zurechtgesetzt und manchmal werden wir vielleicht auch gelobt, ganz unterschiedlich. Aber im Gottesdienst ist es ja in der Regel so, dass einer spricht und der Rest hört zu. Jetzt hat natürlich der Moderator heute Morgen auch was zu sagen, aber im Verhältnis gesehen habe ich deutlich mehr Redezeit. Ist einfach so. Der Predigende ist der, der das am meisten redet. Das bedeutet aber jetzt, dass ihr nur das hört, was ich aus diesem Text herausgelesen habe. Das mag gut sein, das kann schlecht sein, das müsst ihr selbst am Wort Gottes prüfen, ob das richtig ist, was ich sage. Aber ihr kriegt nur meine Meinung zu hören. Aber in einer Bibelstunde oder in einem Hauskreis sieht das vollkommen anders aus. Da kann ich zum Beispiel auch mal Fragen stellen. Rein theoretisch könntet ihr mir jetzt natürlich auch Fragen stellen, aber ich habe das in den 22 Jahren als Pastor der EG noch nie erlebt im Gottesdienst, dass jemand sich gemeldet hat und sagte, hier, ich hätte da mal eine Frage zu. Ist mir noch nie passiert. Ist auch ungewöhnlich. Bei einem Hauskreis oder in der Bibelstunde ist das anders. Da kann ich eine Frage stellen. Aber nicht nur das, ich kann auch meine eigene Sicht der Dinge mit einbringen und das bereichert die anderen dann auch. Letzte Woche Donnerstag war hier im Haus Bibelstunde, waren 10 Leute da. Und ob es glaubt oder nicht, ich habe sehr davon profitiert, was die anderen in dieser Bibelstunde gesagt haben, weil die nämlich auch kluge Gedanken haben. Und das hat mich bereichert, weil ich dadurch gelernt habe. Und wenn ihr in einen Hauskreis geht oder in eine Bibelstunde, dann könnt ihr eure Sicht auch einbringen und das wird die anderen bereichern. Oder ihr könnt Fragen stellen und sagen, das habe ich nicht verstanden oder das sehe ich eigentlich ganz anders. Es ist so wertvoll, diese Stunden zu besuchen. In einer kleineren Gruppe ist der Austausch viel intensiver und du nimmst viel mehr davon mit. Warum? Weil der Austausch intensiv ist. Heute Morgen hier gibt es keinen Austausch. Hier gibt es nur etwas von vorne. Das ist gut und ordentlich, will ich nicht bezweifeln, aber es gibt keinen Austausch. Ich kann jetzt nicht nach dem Gottesdienst am Ausgang stehen und jedem fragen, was hast denn du heute Morgen verstanden und mitgenommen? Ja, dann stehen wir beim Abendessen noch hier. Das ist ja nicht möglich. Das heißt also, in so einer Kleingruppe kannst du viel mehr Austausch haben, nimmst du viel mehr mit, weil du da viel mehr Gewinn von hast. Beides hat seine Wichtigkeit. Ein Gottesdienst genauso auch wie eine kleinere Gruppenstunde. Und beides ist wertvoll. Und darum möchte ich euch Mut machen, wenn ihr das nicht tut, vielleicht doch so eine Kleingruppe zu besuchen. Es wird dein Leben absolut bereichern. Ich komme zum zweiten Punkt. Gottes Lob. Kolosser 3, 16b. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Und dazu hat Wayne Grudem was geschrieben. Wayne Grudem ist der evangelikale Dogmatiker schlechthin. Der hat Folgendes zusammengefasst. Er hat gesagt, Anbetung ist die Handlung der Verherrlichung Gottes in seiner Gegenwart mit unseren Stimmen und Herzen. Anbetung ist die Handlung der Verherrlichung Gottes in seiner Gegenwart mit unseren Stimmen und Herzen. Zum Christsein gehört Gesang dazu. Punkt. Das ist so. Und das Lied und die Musik sind ein ganz wichtiger Bestandteil von Gemeinde. Wenn ich in Gemeinde bin, dann bin ich eingeladen, Gott gemeinsam, auch mit meiner Stimme, auch durch Gesang zu loben. Der Paulus schreibt an anderer Stelle, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Gott Dank dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Steht in Epheser 5,19. Und das war schon in der ersten Gemeinde so. Deren Liederbuch, das waren die Psalmen. Da haben die draus gesungen. Ja. Wir kennen ja viele Klage-, Bitt- und Fürbitte-Psalmen oder Anbetungspsalmen. Und damals hat man wahrscheinlich einige dieser alten Melodien noch gekannt und die wurden dann einfach da auch gesungen. Das Zweite, was genannt wird, sind die Lobgesänge. Und die Lobgesänge, das kann man mit Hymne oder mit Loblied übersetzen. Und dabei geht es darum, welche Erfahrungen ich oder andere Menschen mit Gott gemacht haben. Heute Morgen haben wir Lieder gesungen, die haben wir nicht selbst komponiert, aber wir haben das mitgesungen über die Erfahrungen, die andere Menschen mit Gott gemacht haben. Man könnte geradezu sagen, dass ein Lebenszeichen für gesunde Gemeinde die Musik ist. Musik gehört dazu. Und was noch gesungen wurde, waren die geistlichen Lieder, das waren die Lieder der damaligen Zeit. Und der Luther übersetzt, singt voll Gnade, von Gnade erfüllt. Warum? Weil Gott ein gnädiger Gott ist, sollen wir auch in Gnade singen. Und wenn es hier heißt, in euren Herzen, dann heißt es, auf der einen Seite kann ich singen, indem ich meinen Mund aufmache und laut singe, aber ich kann auch in meinem Herzen singen. Und das kann ich nicht nur hier machen, das kann ich auch zu Hause machen. Aber eins ist, glaube ich, ganz wichtig. Musik dient nicht in erster Linie der eigenen Erbauung, dass ich sage, ach, was ist das, eine herrliche Melodie, das ist so schön, es geht mir so ans Herz. Das ist gut, wenn es so ist, aber darum geht es nicht bei Musik. Bei Musik geht es darum, in der Gemeinde das Wort Gottes weitergesagt wird. Darum geht es. Und Musik ist wichtig für Gemeinde und das war schon in der Urgemeinde so. Und jeder ist eingeladen mitzusingen. Es gibt jetzt Menschen, die haben viele Begabungen, eine Begabung haben sie nicht, sie können nicht singen. Das ist einfach so. Aber, das ist die gute Nachricht, auch die sind eingeladen, kräftig mitzusingen, weil, bis das im Himmel angekommen ist, wenn es von Herzen kommt, ist das alles symphonisch und einwandfrei. Auch der, der überhaupt nicht singen kann, kann fröhlichen Herzens mitsingen. Warum? Weil es geht, Gott geht es darum, dass es von Herzen kommt und nicht, dass es sehr schön ist. Wenn es zusätzlich noch schön ist, ist es noch besser. Aber grundsätzlich ist jeder eingeladen, von Herzen mitzusingen, auch lauthals mitzusingen. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn das ein bisschen schepp klingt. Es muss von Herzen kommen. Darum geht's. Und das ist das, was beim Singen wichtig ist. Und eins ist allerdings beim Singen auch wichtig. Gott nimmt das, was ich singe, ernst. Ich kann nicht sagen, Herr, pass mal auf, das habe ich nur gesungen. Gesagt habe ich das nie, ich habe es nur gesungen. Dann sagt Gott, es ist egal, ob du singst oder ob du sagst. Das ist dasselbe. Gott nimmt unser Singen ernst. Und deswegen ist es zum Beispiel wichtig, wenn wir irgendwelche ausländischen Lieder singen, dass wir wissen, was wir da singen. Ich kann nicht sagen, ha, das war heute Morgen Französisch, das kann ich ja kaum. Also das kannst du nicht ernst nehmen. Sag Gott, das ist dein Problem, dann halt lieber den Mund. Aber wenn du was singst, dann muss es schon ernst sein. Gott nimmt unser Singen ernst. Und auch die Sprache, auch im Deutsch ist es wichtig. Es gibt dieses Lied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden, kennen wir alle. Ist ja ein ganz bekanntes Lied. Und da heißt es in einer Strophe, siehst du den Stärkeren, Satan, du Böser, Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Da muss ich mir im Klaren sein, was ich da mache. Da spreche ich den Teufel persönlich an. Siehst du den Stärkeren, Satan, du Böser. Das ist eine konkrete Ansprache an den Teufel. Und wenn ich das singe, muss ich mir im Klaren sein, was ich da mache. Das ist der Grund, warum ich diese Strophe nicht mitsinge. Ich rede mit dem Teufel nicht. Das ist mein schlimmster Feind. Der will nichts als mir schaden. Und mit dem rede ich kein Wort. Der ist es nicht wert. Oder ein anderes Lied vom Luther Martin. Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat getroffen. Was ist ein Wehr und Waffen? Das hört sich total militärisch an, gerade für jüngere Leute. Und eigentlich geht es doch da um Schutz und um Kraft im Glauben. Oder noch ein Lied. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Wisst ihr eigentlich, was Zebaoth heißt? Wissen das alle? Keine Angst, ich frage es nicht ab, aber wisst ihr, was Zebaoth heißt? Wenn wir das singen, singt ihr das mit. Ich lese euch das mal vor, wie man das so singen könnte, dass auch jemand heute das noch versteht. Mit unserer eigenen Kraft schaffen wir es nicht. Wir wären schnell verloren. Doch für uns kämpft der Richtige, den Gott selbst ausgewählt hat. Fragst du, wer das ist? Es ist Jesus Christus, der Herr über alle Mächte, Zebaoth. Und es gibt keinen anderen Gott. Er wird den Sieg behalten. Das würde ein Mensch auch heute verstehen. Den Luther verstehen viele Menschen heute nicht mehr. Und nicht, weil die dumm sind, weil das nicht mehr ihre Sprache ist. Und wenn der Paulus hier von Liedern spricht, dann ist es klar, dass er die Lieder seiner Zeit meint. Und der Martin Luther hat die Lieder seiner Zeit gemeint. Und wir wissen ja, dass Martin Luther so manche Schlager der damaligen Zeit mit frommen Texten umgedichtet hat, einfach damit die Leute diese Lieder mitsingen konnten, weil sie die Melodien kannten. Und wenn wir die heutige Zeit sehen, dann sind das wieder andere Lieder, die gesungen werden. Aber es gibt auch Lieder, die wurden meinetwegen im Mittelalter getextet und die werden in Ewigkeit in Gemeinde gesungen werden, bis der Herr Jesus wiederkommt. Großer Gott, wir loben dich, ist so ein Stück. Das wird gesungen, bis der Herr Jesus wiederkommt von Gemeinde. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil es ein Lied ist, was wirklich was zu sagen hat. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass die Sprache von Menschen sich einfach auch geändert hat. Und in den letzten 20 Jahren hat sich die Sprache massiv geändert. Das kann man gut finden, kann man schlecht finden, es ist so. Ich durfte mal auf der Deutschen Evangelistenkonferenz zu Gast sein und dann gab es da abends so eine Aussprache und ein Bruder echauffierte sich und sagte, also das ganze Englische ständig, der Herr Jesus hat mit Sicherheit nicht Englisch gesprochen. Dann ist ein anderer Bruder aufgestanden und hat gesagt, da hast du vollkommen recht, aber Deutsch war es auch nicht. Der Herr Jesus hat Aramäisch gesprochen. Ja? Und es ist wichtig, dass wir heute, wenn wir singen, einfach auch Lieder singen, die die Menschen auch heute wirklich verstehen können. Oder wir müssen sie vielleicht wirklich hier und da übersetzen. Und es ist wichtig, auf der einen Seite am alten Liedgut festzuhalten, aber genauso auch das neue Liedgut zuzulassen. Moderne Musik ist nicht schlechter, die ist nur anders. Und das ist kein Qualitätsmerkmal. Und wir können jetzt noch darüber diskutieren, wie oft welcher Musikstil im Gottesdienst vorkommen kann und welcher nicht und so weiter. Du kannst über Musikinstrumente diskutieren. Ich weiß, da war ich schon Pastor, da gab es diese große Diskussion darüber, ob ein Schlagzeug im Gottesdienst überhaupt zulässig ist. Ich habe damals dazu als junger Pastor nichts gesagt. Ich dachte, hältst lieber mal die Klappe. Aber mein Gedanke war schon damals immer der, wenn der David in den Psalmen sagt, wir sollen Gott mit Zimbeln und Pauken loben, dann kann das Schlagzeug nicht so ungeistlich sein, wenn schon in den Psalmen aufgefordert wird, Gott mit der Trommel auch zu loben. Aber, und das noch zum Thema Musik, Musik ist und bleibt einfach immer eins. Es bleibt eine Geschmackssache. Das wird immer so sein. Musik ist einfach auch eine Geschmackssache. Und es ist gut, dass wir in unserer Gemeinde ein, wie ich finde, wirklich breites Musikfeld haben, wobei heute, wie gesagt, diese modernen Lieder, das waren ja schon die Lieder der Jugend und die ist auch jetzt schon ein paar Tage her. Ich komme zum letzten Punkt. Und jetzt. Und alles, was ihr auch immer tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Hier ist zweifellos das ganze Leben mit eingeschlossen und natürlich ist auch unser Denken mit eingeschlossen. Es soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Und das ist eigentlich etwas, was aus der Finanzsprache kommt. Es bedeutet nämlich auf Kosten von jemand etwas tun. Das heißt also, wenn wir im Namen von Jesus etwas tun, dann tun wir es auf seine Kosten, in seinem Auftrag. Das heißt also, mein ganzes Denken, Tun und Lassen soll im Idealfall von Christus bestimmt sein. Alles, was ich tue und lasse, soll so sein, dass der Herr Jesus damit einverstanden ist. Und das heißt jetzt schon mal fluchen, lügen, Kraftausdrücke, tratschen, ist von vornherein ausgeschlossen, weil der Herr Jesus da nicht mit einverstanden ist. Warum? Christen haben den Heiligen Geist. Und das heißt, der Herr Jesus ist mit dabei. Und du fängst an, mit deinem Nachbarn dann gerade über den übernächsten Nachbarn zu tratschen und der Herr Jesus ist dabei und schlägt die Hände beim Kopf zusammen und denkt, hättest du doch deinen Mund gehalten jetzt besser mal. Als zweites, das ist auch wichtig, wir können nicht mehr trennen zwischen weltlich und geistlich. Ich kann nicht hingehen und kann sagen, also sonntags in der Gemeinde oder in der Gemeindestunde, da bin ich der fromme, anständige Christ. Und darüber hinaus lasse ich mal so richtig die Sau raus. Da zeige ich mal, wer ich bin, was in mir drin steckt, im Guten oder im Schlechten. Christ bin ich immer. Christ bin ich, wenn ich im Supermarkt am Einkaufen bin. Christ bin ich auch dann, wenn ich Auto fahre. Wohl aus diesem Grund haben viele fromme Menschen keinen frommen Fisch hinten auf dem Auto kleben, weil sie auch so Auto fahren. Wer weiß. Christ bin ich immer, auch wenn ich mit meinem Nachbarn rede, bin ich Christ. Ich kann nie sagen, das ist jetzt rein menschlich gesehen, geistlich ist in der Gemeinde. Nein, Christ bin ich immer. Und darum ist immer die Frage, ist Christus mit dem, was ich tue oder lasse, einverstanden? Und darum gibt es eine Frage, die wir uns immer wieder neu stellen sollten, und das ist die Frage, wenn der Herr Jesus jetzt in diesem Moment wiederkäme, wäre mir das dann peinlich, wenn er mich sieht, was ich gerade tue und lasse, oder wäre das okay? Wenn der Herr Jesus jetzt wiederkäme, was würde der sagen? Ihr sitzt jetzt hier im Gottesdienst und denkt, ihr seid auf der sicheren Seite. Wenn der jetzt wiederkommt, sieht er uns ja ganz fromm hier sitzen. Das ist richtig. Aber der sieht auch eure Gedanken. Und ich weiß jetzt nicht, was ihr denkt. Vielleicht denkt ihr jetzt mal, es ist 5:30, kommt zum Schluss, mache ich gleich. Ja? Vielleicht sagt er auch, Menschenskinder, was der hat vorne, der wieder erzählt, das hat mir überhaupt nichts zu sagen. Alles das ist möglich. Gott sieht auch eure Gedanken. Und ich möchte nochmal betonen, es betrifft natürlich auch unsere Taten. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 10 schon, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. 1. Korinther 10, 31 bis 33. Ich habe nicht nur mich im Blick, ich gucke auch mal auf die anderen. Und durch das, was ich tue und lasse, soll Gott geehrt werden. Und die Frage ist, kannst du Gott für das, was du tust und lässt, danken? Wenn du gelogen hast, kannst du nicht sagen, Herr, vielen Dank, dass es nicht aufgeflogen ist. Super, danke. Da wird der Herr sagen, nee, Herr, brauchst dich nicht für zu bedanken. Dem habe ich jetzt mal so richtig die Meinung gegeigt. Der weiß jetzt, was er von mir zu halten hat. Mit mir kann er es nicht machen. Kann ich dafür Gott danken? Nee, kann ich Gott nicht für danken. Ich kann Gott immer dann danken, wenn das, was ich tue, so ist, dass Gott sagt, ey, das ist gut, was du jetzt gemacht hast. Das ist prima, was du jetzt gemacht hast. Dass du freundlich warst, hilfsbereit warst, dass du einfach gut warst. Dann kann ich Gott dafür danken. Und das prägt natürlich auch die Wirklichkeit, wie ich die Welt um mich herum wahrnehme. In Johannes 13, ab Vers 34, da sagt uns die Bibel, an der Liebe zueinander in der Gemeinde wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Da Das heißt also, an der Liebe, die wir in der Gemeinde praktizieren, werden die Menschen außerhalb von der Gemeinde erkennen, dass wir zur Gemeinde Jesu gehören. Und da hast du vielleicht so einen Nachbarn, das ist so Peter durch und durch. Der hat wirklich an allem was auszusetzen. Und das macht er auch grundsätzlich kund, dass alles, was du machst, vielleicht in seinen Augen schlecht und falsch ist. So Menschen gibt's. Und den kannst du nicht aus dem Weg gehen. Und das ist aber ein Mensch, wo der Herr Jesus sagt, wenn der mich nicht hat, dann kann er nicht in den Himmel kommen, dann geht er verloren. Dann kann er nicht in den Himmel kommen. Egal, was es für einer ist, ohne mich geht jeder Mensch verloren, auch du und ich. Wenn wir Jesus nicht haben, können wir nicht in den Himmel kommen. Und dein miesepetriger Nachbar, das ist genau der, auf den das auch zutrifft vielleicht, dass der Jesus nicht hat. Und darum bete für den. Und vielleicht wird das schon was ändern. Da ist vielleicht ein Mensch, mit dem du zu tun hast, der ist ein totaler Eigenbrötler. Vielleicht wurde er in der Vergangenheit gemobbt, vielleicht hat er viel Ablehnung erfahren und das ist nicht schön. Aber vielleicht ist es deine Aufgabe, zu diesem Menschen hinzugehen und zu sagen, du pass mal auf, da ist dieser Jesus, an den ich glaube und der liebt auch dich, so wie du bist. Du bist von ihm geliebt und angenommen, du musst dich nicht verstellen, kannst kommen, wie du bist. Du bist geliebt. Und da ist vielleicht einer, der ist ständig immer aggressiv. Der ist immer böse drauf. Vielleicht ist es ein Mensch, der sehr ängstlich ist und der das nur versucht, dadurch irgendwie so ein bisschen zu kompensieren. Vielleicht ist es auch ein Mensch, der selbst viel Gewalt erlebt hat in seinem Leben. Und vielleicht ist es deine Aufgabe, zu diesem Menschen hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, es gibt da einen, der heißt Jesus und bei dem kannst du Frieden finden. Der wird deiner Seele Frieden geben und das wird gut für dich sein. Wichtig ist dabei, dass der Herr Jesus uns nicht nur die Kraft gibt, das zu tun. Er schenkt uns auch die Möglichkeiten. Und wenn meine Motivation die ist, dass ich dem Herrn Jesus gehorsam sein will, dann schenkt er mir jeden Tag neu die Kraft dazu, das zu tun, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Dietrich Bonhoeffer hat sogar mal gesagt, Christus ist eigentlich das Gewissen der Christen. Christus ist das Gewissen der Christen. Und das führt am Ende dann dazu, dass ich sogar meine Glaubensgeschwister in der Gemeinde lieb haben kann. Ich kann sogar die lieb haben, die so ganz anders ticken als ich, die so ganz anders denken als ich. Ich kann dann sogar die lieb haben, die ein ganz anderes Verständnis davon haben, wie Christen im Alltag gelebt werden soll oder in der Gemeinde gelebt werden soll und überhaupt. Ich kann die genau so lieb haben, weil es geht nicht um mich. Es geht um Jesus in Gemeinde. Um den geht's. Ich muss nicht bei allem, was ihr denkt, sagen, boah, das ist genau das Richtige. Und ihr müsst nicht bei allem, was ich sage, denken, boah, der Meister hat aber recht. Nein, jeder ist ganz individuell und es geht in Gemeinde um Jesus. Um den geht's. Und darauf müssen wir uns immer neu fokussieren und manchmal fällt das schwer. Aber das ist der Fokus. Es geht um Jesus. In Philipper 2, Vers 13 schreibt der Paulus, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm gehorsam zu sein. Das ist ja schon mal klasse. Aber das geht noch weiter. Und er gibt euch die Kraft, das zu tun, was ihm Freude macht. Wenn Gott uns beauftragt, dann gibt er uns immer auch die Kraft und Möglichkeiten, es umzusetzen. Wir dürfen nie denken, dass Gott sagt, hier hast du einen Auftrag, jetzt sieh mal zu, sondern der gibt uns immer auch die Kraft, das umzusetzen, was er uns aufs Herz legt. Und das ist immer gut für dich und für mich und für unser Leben. Von der Theorie zur Praxis. Christsein will vor allen Dingen auch im Alltag gelebt werden und die Basis dazu ist natürlich nur das Wort Gottes. Hier teilt sich mir Gott mit. Und wenn ich wissen will, was Gott mir zu sagen hat, dann muss ich in sein Wort schauen. Da kriege ich die genauesten Informationen dazu. Aber dazu gehört auch das Lob Gottes und Gott loben, weil auch du und ich, wenn wir an Gott glauben, gute Erfahrungen mit ihm gemacht haben in diesem Leben. Es bedeutet zu bezeugen und zu bekennen, dass wir einen guten Gott haben, an den wir glauben. Und dabei ist eins ganz wichtig im Blick auf dieses Wort. Je näher ich an Gott und seinem Wort dran bin, desto besser ist es für mein Leben, desto eher gelingt mein Leben. Je näher ich bei Gott bin, desto besser für mein Leben. Und mein Leben wird dann immer wieder neu auf eine höhere, auf eine bessere Ebene geführt, allein durch diese Nähe zu Gott und Jesus Christus. Und darum lass dir Mut machen, dir Zeit zu nehmen für diesen Gott. Zeit zu nehmen in den Bibelstunden, in den Hauskreisen, einfach um in diesem Wort zu wachsen, weil du dadurch durch diese Nähe zu Christus jeden Tag neu in diesem Leben gestärkt wirst und Mut bekommst und Kraft bekommst, um als Christ zu leben. Nimm dir Zeit für diesen Gott, er meint es und er macht es vor allen Dingen gut mit uns allen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns kennst und dass du uns lieb hast, so wie wir sind und dass du uns einlädst, jeden Tag aufs Neue zu dir zu kommen und uns von dir und deinem Wort stärken und ermutigen zu lassen und manchmal weist du uns vielleicht auch zurecht durch dein Wort, aber in jedem Fall willst du uns gut tun dadurch. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft schenkst, dass wir die Versammlungen in der Gemeinde nicht versäumen, einfach aus Nähe zu dir, weil es für uns und unser Leben gut ist, weil wir davon profitieren, je näher wir an dir dran sind. Herr, ich danke dir dafür, wenn ich mein Leben sehe, wie viel Grund du mir gegeben hast, dich zu loben und dich anzubeten, weil du mir schon so viel Gutes getan hast. Und vielen von uns wird es heute Morgen hier ähnlich gehen. Und wir möchten dich bitten, dass du unseren Lob und unseren Dank in deiner Gnade einfach annimmst. Danke dafür, dass du hier bist und danke dafür, dass du jedem auch von uns die Kraft schenkst, das umzusetzen, was du ihm aufs Herz legst. Du bist ein gnädiger und ein barmherziger Gott und es ist wunderbar, dir zu gehören. Amen.